Mit dem Glauben an den auferstandenen Jesus Christus hat das so seine Schwierigkeit. Und es ist schön zu sehen, dass das gar nicht selbstverständlich war für die Jünger, sondern im Gegenteil, ganz schockierend. Im Lukas-Evangelium wird uns berichtet, wie zwei, die zu dem erweiterten Jüngerkreis gehörten, also nicht zu den Zwölfen, sondern zu den 70 vielleicht, wie die von der Auferstehung Jesu überführt worden sind. Zwei von ihnen gingen an demselben Tag in einen Ort, der lag von Jerusalem bei 2 Stunden Wegs. Dessen Name heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und besprachen sich miteinander, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm: Bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darin geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben, zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagen, er lebe. Und einige unter uns gingen hin zum Grabe und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in der ganzen Schrift aus, was darin von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe zu dem Ort, da sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten wieder nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre, als er das Brot brach. Diese zwei hier sind auf dem Weg von Jerusalem weg. Und sie reden nicht an Ostern über das Wetter. Sie reden nicht über einen anbrechenden Frühling. Sie haben ein anderes Thema. Und das beschäftigt sie. Es beschäftigt sie, was da los war in den vergangenen Tagen. Sie reden von Jesus unterwegs. Sinnvoll. Sinnvoller als viele, viele andere Themen. Und sie sind nicht so unbedingt begeistert, sondern im Gegenteil, sie sind eher resigniert. Sie sehen ihre Hoffnungen, die sie in Jesus gesetzt haben, enttäuscht. Sie sehen, das hat ganz gut angefangen. Und sie müssen sagen, dass Jesus von Gott bestätigt ist durch Wunder. Dass Jesus durch Gott bestätigt ist durch das, was er gesagt hat, das wurde den Leuten deutlich. Hier redet nicht einfach einer so wie die anderen Schriftgelehrten. Es wurde ihnen deutlich, hier ist ein Prophet, einer, der im Namen Gottes redet. Und doch sind sie enttäuscht. Sie dachten, das sei der Messias. Sie dachten, das sei der, der jetzt das Reich Gottes aufrichtet. Und als sie so miteinander debattieren, miteinander im Diskutieren sind, im Besprechen der letzten Ereignisse, merken sie gar nicht, dass Jesus, über den sie sich da unterhalten, schon längst bei ihnen ist. Sie denken, das ist irgendein anderer Weggefährte, einer, der auch unterwegs ist. Und ihre Augen sind gehalten, heißt es hier. Sie merken gar nicht, dass Jesus schon mit ihnen unterwegs ist. Ist das nicht liebevoll von Jesus, dass er dort ist, dass er dorthin geht, wo Menschen es so schwer haben mit ihm? Wo Menschen, ja, resigniert sind, das alles gerne verstehen würden, aber es nicht verstehen. Wenn solche Leute unter uns sind, die brauchen nicht zu resignieren. Jesus versteckt sich nicht vor uns, im Gegenteil, er geht uns nach. Jesus versteckt sich nicht. Er ist schon längst da, obwohl wir gar nicht gemerkt haben, dass er da ist. Das ist vielen von uns in ähnlicher Weise auch so gegangen. Sie sind unverständig. Ihr Toren, muss Jesus zu ihnen sagen. Ihr versteht es nicht. Aber Jesus konnte dann aus solchen Toren verständige Leute machen. Deshalb ist wohl gar nicht schlimm, wenn wir unsere Torheit zugeben. Gar nicht drumherum reden, sondern zugeben. Und ruhig sagen, was wir nicht verstehen. Ruhig vor uns selber und vor anderen zugeben. Manche Menschen strengen sich an, sich irgendwie den Glauben einzureden. Daraus wird nichts. Das wird kein christlicher Glaube. Sondern das wird irgendeine Religion, die man sich einredet. Christlicher Glaube, das heißt, dass einem die Augen geöffnet werden für die Person Jesu Christi. Und Jesus sagt, nicht nur, dass sie unverständlich sind, sondern dass sie auch ein träges Herz haben, zu glauben alledem, was schon im Alten Testament von ihm geschrieben ist. Ein träges Herz. Stimmt das nicht auch von uns oft? Wir haben so unsere Meinungen über Jesus. Wir haben so unsere Meinung, wie es alles laufen soll. Die hatten damals ihre Meinung, wie es laufen sollte. Jesus würde sie jetzt befreien, würde das Volk Israel befreien von der Oberherrschaft der Römer. Es ist eine Schande, dass die Römer das Volk Gottes regieren. Die Heiden, das Volk Gottes regieren. Eine Schande. Den Heiden, den ist man noch aus dem Wege gegangen. Noch heute, wenn man in den frommen Stadtteil von Jerusalem kommt, gehen die frommen Juden auf die andere Straßenseite, wenn sie da einen Heiden kommen sehen. Und solche Heiden haben jetzt die Oberherrschaft über das Volk Gottes. Und da kommt einer, der so aussieht wie der Messias, und der wird gekreuzigt. Den können die einfach ans Kreuz hängen, die können die einfach ausschalten. Dass sie da niedergeschlagen von Jerusalem weggehen, kann man verstehen. Aber das liegt an ihrem trägen Herzen. Das liegt daran, dass wir so Vorurteile haben, dass wir schon unsere eigenen Vorstellungen haben, wie Gott handeln müsste. Statt unsere Nase in die Bibel zu stecken und die Ohren auf Empfang zu stellen und das Herz auf Empfang zu stellen, zu sagen, Herr, ich möchte deinen Weg wissen. Jesus hat das getan. Er hat sie auf die Bibel hingewiesen und hat gesagt, guck doch hin, schlag doch auf, lest doch selber. Was steht denn da? Psalm 118. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Am Kreuz erhöht. Aber sie haben natürlich das anders verstanden. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. Jesus macht, ich muss sagen, dieser dritte Unbekannte hier, macht ihnen deutlich, in dem Alten Testament steht schon, dass nicht die Herrlichkeit Jesu überall herausschauen wird, sondern dass Jesus durch das Leiden hindurch muss, um für die Sünde zu bezahlen. Und vielleicht hat er sie hingewiesen auf den Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kennen das als Wort vom Kreuz. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sie voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und wir kennen vom Kreuz her das Wort Jesu, mich dürstet. Und du legst mich in des Todes Staub, denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab und teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Habt ihr das nicht gelesen? mag Jesus ihnen gesagt haben? Ihr wollt einen herrlichen Messias haben? Aber diese Zeit kommt erst. Habt nur Geduld, wartet nur ab. Musste nicht Christus diesen Leidensweg gehen und auferstehen? Ja, und wir ärgern uns dann weiter und sagen, naja, schön, Jesus musste diesen Leidensweg gehen, aber jetzt könnte er doch seine Herrlichkeit offenbar machen. Ich kann an den auferstandenen Jesus nur glauben, mag der eine oder andere sagen. Wenn ich frei wäre als Christ von jeglichen Problemen, weil das nicht so ist, weil ich als Christ nicht automatisch frei bin von Problemen, deshalb ist das schwierig mit dem Glauben an den Auferstandenen. Aber dann, wenn wir so sagen und uns vergleichen mit anderen Leuten, die auch Probleme haben, und sagen, ist dann ein großer Unterschied? Wo liegt denn der Unterschied bei denen, die mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, leben und denen, die nicht mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, leben? Oh, da ist ein Riesenunterschied. Aber oft wird es mühsam für Christen, wenn sie sehen, ich habe Probleme und das zugeben müssen und mit ihrer Not zu Jesus kommen müssen und sich dann nicht mehr mit anderen vergleichen können und sagen, oh, ich stehe ganz anders da. Der hat Probleme als Nichtchrist, aber ich nicht. Da weist uns Jesus auch in die Schrift und sagt, steht da nicht, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Wir sind nicht am Ziel. Wir dürfen kämpfen, natürlich in der Kraft des auferstandenen Herrn. Und bestehen in diesem Kampf. Aber jetzt ist Kampfzeit. Viele Menschen hätten es gerne, viele Christen hätten es gerne so, dass jetzt eben schon das Friedensreich da wäre. Das ist unrealistisch. Das ist Wunschdenken. Und diesem Wunschdenken waren die Jünger erlegen. Es ist wichtig, dass wir dem Wunschdenken nicht erliegen. Denn dann macht dieses Wunschdenken es uns immer schwer, mit dem Auferstandenen in unseren Problemen zu rechnen und im Glauben zu kämpfen. Jetzt ist Kampfzeit, dass wir uns hinter den Auferstandenen stellen und in seiner Kraft den Kampf bestehen. Oder in anderer Weise werden Christen angefochten, eben dass sie sagen, wenn Jesus auferstanden ist und wenn er der Herr seiner Gemeinde ist, ja, dann müsste doch die Gemeinde eine viel leuchtenderere Erscheinung sein, eine einleuchtenderere Erscheinung. Ich kann an den auferstandenen Herrn Jesus Christus nur glauben, wenn ja die Gemeinde viel herrlicher wäre, wenn nicht so viel Weltliebe neben der Jesusliebe, die auch da ist, da wäre, wenn nicht so viel Bequemlichkeit da wäre, neben all dem Einsatz, wenn nicht so viel Müdigkeit da wäre, neben all dem Gebet, das auch da ist. Aber das ist alles so gemixt, das ist alles so vermischt. Wenn nicht so viel Eigenliebe da wäre, neben all der Nächstenliebe und dem Dienst, der da ist. Wenn nicht so viel Schatten da wäre, neben all dem Licht, das da ist. Dann könnte ich viel leichter glauben. Aber kommt es nicht, weil wir so die Meinung haben, wenn man zu Jesus, dem Auferstandenen, kommt, dann wäre alles geklärt. Nein, wir lesen in Gottes Wort, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden oder was wir einmal sein werden, nämlich Jesus gleich. Wir sind noch nicht Jesus gleich. Das, was wir sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Und deshalb müssen wir aufhören, eine Theologie der Herrlichkeit zu vertreten. Ich sehe so wenig vom Auferstandenen, sagen vielleicht Menschen. Und Gottes Wort sagt uns, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und das sagt es nicht als irgendeine faule Entschuldigung, dass sich da nichts ändert in unserem Leben. Für eine ungläubige Trägheit ist das keine Entschuldigung, sondern das will uns helfen zu einem wirklichen Glauben, dass wir uns halten an den auferstandenen Herrn. So werden wir in das realistische Wort Gottes hineingeführt, des Alten und des Neuen Testaments. Ja, schon ganz auf den ersten Seiten der Bibel heißt es, da sagt Gott zu dem Versucher, der Nachkomme des Weibes wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das heißt doch, Jesus wird ums Leben kommen. Also nicht eine reine Herrlichkeit. Gott macht nicht einfach so reinen Tisch, sondern er besiegt, und das heißt Kampf zuerst. Und wir sollen den Sieg des Auferstandenen erfahren, da wo wir kämpfen, in der Kraft des auferstandenen Herrn. Musste nicht Christus all dieses leiden? Jesus öffnet ihnen die Schrift. Und indem er das tut, wird es ihnen ganz warm ums Herz. Sie sagen nachher, brannte nicht unser Herz. Sie merkten, das stimmt, das ist wahr, das ist richtig. Und das geschieht in Gottesdiensten, das geschieht da, wo man die Bibel liest. Mit dieser Erwartung dürfen wir das Wort Gottes aufschlagen, dass er selber uns deutlich macht, das stimmt. Da ist was Wahres dran. Von Rudolf Alexander Schröder, diesem Dichter, wird berichtet, wie er zum Glauben an die Auferstehung Jesu Christi gekommen ist. Er hat von seinem 17. bis zu seinem 40. Lebensjahr sich ganz bewusst ferngehalten vom Glauben. Er hat eine entschlossene Distanz gehalten dazu. Und dann heißt es, da war aber doch etwas, das meinen Blick und mein Verlangen immer wieder, wenn auch wohl nur halbbewusst, anzog. Da waren die Berichte der vier Evangelien von der Auferstehung Jesu Christi. Las ich sie, schreibt Schröder, so wurde mir still ums Herz und mitten in meiner Weltverlorenheit und Weltseligkeit musste ich mir sagen, dass es mir völlig unmöglich sei, wenigstens im Augenblick des Lesens und Hörens, diesen Erzählungen etwa keinen Glauben zu schenken. Ich habe mich vor ihnen als der Dichter, der ich war, als der Kenner der größten Leistungen meines Fachs gefragt, ob ich es allen Ernstes für möglich halten könnte, dass eine Erzählung wie die Begegnung in Emmaus oder die von dem Fischzug im letzten Johanneskapitel ein Märchen, gar etwa ein zu frommen Zwecken ausgedachtes und weitergegebenes sei. Denn auf dergleichen würde es doch auch bei dem höchsten Zweifel hinauslaufen. Und ich habe mir immer wieder sagen müssen, ich halte das nach bestem Wissen und Gewissen als Kenner meines Handwerks für ausgeschlossen. So sind gerade diese letzten Berichte der Evangelien zu einem der Fäden geworden, vielleicht dem stärksten und festesten unter ihnen, die mich nach Gottes Willen erst fast unmerkbar, dann immer fordernder und kräftiger zurückgeführt haben in die Gemeinschaft derer, die das Osterfest im Aufblick zu dem feiern, der es seiner Kirche geschenkt hat. Über dem Lesen der Berichte ist Rudolf Alexander Schröder warm ums Herz. Er merkte, das stimmt. Und ich lese das, was Eva von Thiele Winkler schreibt. Als 16-jähriges Mädchen war sie hin und her geworfen von Begehrlichkeit und von dem tiefen Suchen nach Halt. Und dann sagt sie, ich schlug einmal, als ich 16 Jahre alt war, die Bibel auf und las Johannes 10, Vers 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das hatte ich noch nie gelesen und wusste nicht, dass Jesus das selbst sagte. Denn wir durften bis dahin die Bibel nicht in die Hand nehmen. Jetzt zum Unterricht musste ich sie zum Lesen haben. Und zum ersten Mal sah ich, wie in einer plötzlichen Erleuchtung durch das Wort die Herrlichkeit Jesu als guten Hirten, der das Verlorene sucht. Nie war er mir in dieser Gestalt begegnet. Nie hatte ich von ihm in dieser Weise gehört. Überwältigt und bezwungen lag ich zu seinen Füßen. Herr, wenn es wahr ist, dass du der gute Hirte bist, so will ich auch zu deiner Herde gehören. Tiefe innere Gewissheit durchzog mein Herz. Wie Sonntagsruhe nach heißem Kampf, so still wurde es in meiner Seele. Da schreibt Eva von Thiele Winkler. Und manch anderer könnte jetzt sagen, wie er selber dem Auferstandenen begegnet ist. Jesus hat da verschiedene Wege, immer wieder neue Wege. Immer wieder gebraucht er sein Wort. Auch die Jünger haben Jesus als Auferstandenen auf ganz verschiedenen Wegen kennengelernt. Die Maria Magdalena, die hat ihren Namen gehört. Petrus, er hat diesen wunderbaren Fischzug gemacht und wurde dadurch aufmerksam, dass der Auferstandene sein muss. Die Elf, als sie zusammen waren, da trat Jesus ein und hat gesagt, Friede sei mit euch, Shalom. Dem Thomas, der auch so richtig zweifelte, der das nicht glauben konnte, dem zeigt er seine Hände, die von den Nägeln durchgraben sind. Und die Emmaus-Jünger hier erkennen ihn dann bei dem Mahl. Ganz verschiedene Wege, aber immer wieder ist zuallererst das Wort Gottes, durch das Menschen dahin geführt werden. Ihnen, diesen beiden, die hier unterwegs waren, wurden bei dem Mahl die Augen aufgetan. Und das ist jedes Mal ein Wunder, dass ein Mensch merkt, es wird nicht einfach von Jesus geredet, sondern Jesus ist da. Und dieses Wunder möchte Jesus heute geschehen lassen. Es braucht keiner wegzugehen, ohne dieses erlebt zu haben. Die Augen geöffnet zu bekommen. Das möchte Jesus tun. Das Wunder kann man nicht erklären. Ich kann nicht erklären, wieso ich als 11-jähriger Junge Jesus erkannt habe. Ich kann das nur bezeugen. Ich kann es nicht erklären. Aber ich habe die Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist und da ist und ich mit ihm leben kann und ich mein Leben auf ihn bauen kann. Und diese beiden kehrten mit einer Gewissheit nach Hause und sagten das weiter. Und sie begegneten auch dort im Jüngerkreis dieser Gewissheit, die Jesus auf andere Weise geschafft hat, dort in Jerusalem. Und sie wurden zu Menschen, die das einfach weitergesagt haben und erwartet haben, dass beim Weitersagen auch andere Menschen in die Gewissheit kommen, Jesus ist da. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Er ist mit meiner Sünde fertig geworden. Um seinetwillen kann ich gerecht sein. Um seinetwillen darf ich jetzt in seiner Kraft leben. Um seinetwillen ist der Tod für mich nicht mehr etwas Furchtbares, sondern um seinetwillen kann ich sterben und weiß, ich bleibe bei ihm geborgen. Jesus Christus hat nicht abgewirtschaftet, sondern Jesus Christus ist da, um seine Gemeinde zu sammeln. Heute, mitten unter uns, bis er eines Tages in Herrlichkeit wiederkommen wird. Jetzt ist er noch nicht in Herrlichkeit da. Aber viele, und ich hoffe auch viele von uns, erkennen seine Herrlichkeit. Amen.